Dann begrüße ich euch nochmal ganz herzlich zum zweiten Teil der Landesvorstandssitzung Bayern am heutigen 18. Juni. Wir haben es inzwischen 21 Uhr und 27. Als Thema für diese Sitzung haben wir diesmal ja auch mit Mitglieder-Newsletter eingeladen zum Thema Vorbereitung Bundestagswahl. Wir haben da ja auch einiges was da an Arbeiten und so auf uns zukommt, entsprechend beziffert. Und wollten einfach mal jetzt anfangen, mit euch drüber zu reden, dass wir einfach mal da jetzt sozusagen den entsprechenden Initial sozusagen gemeinsam setzen. Ich gucke jetzt gerade, da habe ich den, ne, das ist der falsche natürlich. Kann sich nur noch am Stunden handeln. Einen kleinen Moment, ich suche mir gerade mal das passende Pad raus. Wenn ich meinen eigenen Mail gucke, dann suche ich ewig. Jo, das sind wir. Also wir hatten ja im ersten Teil schon gesagt, so ein bisschen jetzt den Plan, dass wir eben die Aufstellungsversammlung gemeinsam machen mit dem Landesparteitag ab heute in einer Woche, ab dem 25. darf für die Bundestagswahl aufgestellt werden. Ich habe jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass wir das wieder so machen wie auch schon bei der letzten Bundestagswahl, dass wir erstmal eine Listenaufstellung machen und dann im Anschluss, wer auf der Liste ist oder auch darüber hinaus, dann noch als Direktkandidat bei sich zu Hause im Wahlkreis kandidieren will, das dann im Nachgang geschehen kann. Bei der Bundestagswahl ist es ja im Unterschied zur Landtagswahl so, dass eben die Direktkandidaten nicht alle auf der Liste sein müssen. Bei der Landtagswahl war das ja deutlich komplizierter. Da mussten wir quasi erst gucken, dass wir überall die Direktkandidaten aufstellen, um dann die Liste aufzustellen. In dem Fall ist es tatsächlich so rum einfacher. Einfacher auch für uns, weil wir ja als Partei, die Parteienfinanzierung auch für die Frage, ziehen wir in den Bundestag ein, ja eigentlich nur der Zweitstimmenanteil, der ausschlaggebend ist, hier eine berühmte 5%-Hürde, beziehungsweise, wenn wir etwas kleiner denken, 1% der Stimmen, um wieder in die Parteienfinanzierung reinzukommen. Deswegen also jetzt einfach mal so der Gedanke, das wieder in der Reihenfolge zu machen. Was natürlich grundsätzlich nicht bedeutet, dass ihr jetzt lokal auch schon vorher Direktkandidaten aufstellen könnt, so ihr das wollt. Ich weiß auch, 2016 ist das so schon geschehen. Das ist euch natürlich letzten Endes als Gliederung absolut frei, das zu machen. Die Aufstellungsversammlung, da hatten wir eben ja schon mal kurz angesprochen, wollen wir also schon gucken, versuchen, dass also möglichst viele der Piraten, die sich bereit erklären, hier als Kandidaten aufzutreten, auch eine Chance haben, tatsächlich reingewählt zu werden. Das war 2016 von der einem Wahlverfahren leider so, dass tatsächlich viele Leute hinten runtergekippt sind. Jürgen sprach vorhin von der Hälfte. Ich glaube, es war ein bisschen mehr, bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Da ist mit Sicherheit auch immer noch so Ideen, Input und sowas sinnvoll. Ich finde es gut, wenn wir das tatsächlich dann auch schon vor der eigentlichen Veranstaltung soweit haben und nicht dann am Sonntagmorgen, so zumindest der Plan, nachdem wir dann bereits 1,5 Tage Landesparteitag mit Vorstandswahlen und ähnlichen Geschichten hinter uns haben, uns dann jetzt noch fetzen müssen, mit welchem Wahlverfahren wir arbeiten. Von daher finde ich es also schön, wenn wir das schon im Vorfeld hinkriegen. Wir können dann gerne auch nochmal offiziell zum ein oder anderen Mumble gezielt zu dem Thema einladen. Ich habe, wie gesagt, schon auf den Wiki-Seiten mal einen alternativen Vorschlag eingetragen. Aber das ist, wie gesagt, jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern einfach nur eine Idee, wie man es anders machen könnte. Ich weiß, das wird ein relativ großer Act sein, so eine 2,5-tägige Veranstaltung. Aber auf der anderen Seite das ist natürlich so, wenn man das terminlich trennt, jetzt haben wir da genug Piraten, die sagen, ja, so viel freie Wochenenden habe ich auch nicht. Und ich fürchte, dass man dann tatsächlich auch nicht die Menge an Menschen erreicht, die sich den Termin oder beide Termine dann voneinander getrennt antun würden, dass da einfach es Piraten gibt, die sagen, entweder oder, aber beide Termine kann ich nicht, will ich nicht, was auch immer. Die Listen sind, wie gesagt, im Wiki soweit schon hinterlegt. Wer also da jetzt bereits sagt, er möchte wieder kandidieren, weil er es auch schon vor 4 Jahren gemacht hat, kann sich da gerne jetzt schon eintragen. Wie auch schon vor 4 Jahren gibt es da zusätzlich noch hinter den üblichen Daten, die man eintragen kann, das Feld, ob man eben für die ersten 3 Listenplätze kandidiert, ja oder nein, was man eben auch da schon mal so ein bisschen ein Ranking sozusagen hat. Ich glaube, wir hatten auch 16 tatsächlich die ersten 3, also den ersten und dann 2 und 3 gewählt, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Was wir definitiv gucken müssen, auch so ein bisschen als Lehre aus 2016, dass wir definitiv sämtlichen Papierkram gleich auf der Veranstaltung erledigen. Wir hatten in 2016 das Problem, dass wir eben die Formulare nicht sofort fertig hatten, das Protokoll nicht sofort fertig hatten, dass wir das dem Versammlungs- und dem Wahlleiter hinterher schicken mussten und die aus Gründen, die ich bis heute noch nicht näher kenne, irgendwie dann auch für die eine oder andere Woche abgetaucht waren. Da war der Parteitag, die Ausstellungsversammlung im November. Und ich glaube, wir hatten im Januar oder Februar dann tatsächlich alles soweit zusammen, sodass wir das dann zum Landeswahlleiter bringen konnten und unser Formular für die Unterstützerunterschriften erst bekommen konnten. Diese Zeit wollen wir definitiv versuchen, dieses Mal nicht zu verschwenden, sondern gleich zum Sammeln der Unterstützerunterschriften zu verwenden. Ja, so viel so ein bisschen den ersten Punkt Aufstellungsversammlung. Jürgen hatte ja schon eben was dazu gesagt, das war noch off the record. Gibt es zu dem Thema von eurer Seite her, was ihr noch dazu sagen wolltet, anmerken wolltet, vorschlagen? Jürgen, bitteschön.
Ja, ich finde im Wiki zwar nur die, wo man sich eintragen kann, wenn man für Vorstandsämter kandidiert, aber ich finde es aber nicht für die Aufstellungsversammlung, oder ist es nicht das Wiki vom Landesparteitag?
Das ist die Seite vom Landesparteitag, da gibt es eigentlich auch noch weiter AV-Kandidaten.
Ach, AV-Kandidaten, jetzt. Okay, genau. Alles klar, Dankeschön.
Jo, AV für Aufstellungsversammlung. Okay, jo. Und Kandidaten, das sind dann eben einmal die Vorstandsämter, wie auch die Schiedsgericht und Themenbeauftragung haben wir da, glaube ich, auch mit auf der Seite. Ich schmeiße euch einfach mal jetzt nochmal kurz den Link. Steht es da oben immer Vorstand? Wie war denn das? Konnte ich das da zentral reinschmeißen? Nee, gell? Kam das im Zuhörerraum an?
Welcher Raum nicht?
Also ich sehe nichts.
Du musst auf die Vorstandssitzung mit der rechten Maustaste drauf gehen, oben. Vorstandssitzung, rechte Maustaste. Nachricht senden und dann geht es an jeden innerhalb der Vorstandssitzung, also auch an die Zuhörer.
Habe ich gemacht, aber es kam eben nicht an. Gut, ich springe mal kurz runter und schmeiße das einmal in den Zuhörerraum. Vielleicht zieht ihr mich da anschließend gleich hoch. So, jetzt müssten es, glaube ich, entsprechend auch im Zuhörerraum da sein, der Link zum Wiki, zum Landesparteitag 2021. Magst du mich wieder hochziehen, Detlef? Und dann darf gerne gleich der Flexi.
Ich wollte nochmal fragen, Noob-Piraten-Frage. Wie läuft denn das genau ab? Es gibt ja die Direktkandidaten und die Listenkandidaten. Was genau wählen wir da wo?
Also es gibt einmal eben die Landesliste, die wird genau auf dieser Aufstellungsversammlung aufgestellt. Die Direktkandidaten werden dann jeweils vor Ort in den Wahlkreisen aufgestellt. Das heißt, ihr habt in Nürnberg, was weiß ich, 2 oder 3 Wahlkreise, müsstet dann also alle Piraten, wichtig dabei, nicht nur die Stimmberechtigten, sondern tatsächlich alle Mitglieder einladen, um dann eben einen möglichen Direktkandidaten aufzustellen. Wichtig, wie gesagt, alle Mitglieder, da ist der Zahlerstatus egal, weil das ist im Unterschied zu unseren Parteitagen mit Stimmrecht, ist die Aufstellungsversammlung durch ein Gesetz geregelt, wo definitiv drin steht, dass es eben alle Mitglieder mit abstimmen dürfen. Fristen haben wir in der Landessatzung so geregelt, dass wir da auf die Fristen des Gesetzgebers verweisen, die, glaube ich, bei 4 Tagen liegen. Macht natürlich Sinn, da mit einer entsprechend längeren Frist einzuladen. Und zwar nur wichtig, sozusagen die Frist so weit zu reduzieren, dass wir auch für den Fall, dass sich zum Beispiel der Bundestag auflöst und vorgezogene Neuwahlen stattfinden, wo dann ja wirklich jeder Tag zählt, dass man da dann eben kurzfristig einladen kann zu einer Aufstellungsversammlung. Dann eben auch den ganzen Kram noch hinzukriegen. Aber bitte, wie gesagt, guckt, dass er auch da in der Größenordnung 4 Wochen Einladungsfrist schon die einhaltet. Es ist empfohlen, sag ich mal. Lexi?
So, Folgefrage. Kann man auf beiden Listen aufgeführt werden?
Ja, klar.
Okay, ja, ich war mir jetzt nicht sicher. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Chance habe, auf einer Liste für die Bundestagswahl zu stehen. Entsprechend habe ich mich damit noch nicht beschäftigt bisher.
Ja, also im Unterschied zur Landtagswahl, wo man tatsächlich auf beiden Listen stehen muss, also entweder auf beiden oder auf keiner, ne, ist es bei der Bundestagswahl so, dass dieses Muss nicht ist, aber natürlich ein Darf, ein Kann, ist durchaus auch gewünscht. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Es ist, wie gesagt, auch nicht zwingend notwendig, dass man überall Direktkandidaten aufstellt. Denn das Blöde ist, dass wenn man eben so wie wir nicht ausreichend Prozente hat, nicht in diesem Bundestag drin sitzt oder in irgendeinem Landtag Unterschriften sammeln muss, und die muss man eben zusätzlich auch von den Direktkandidaten sammeln.
Aber nur 200.
Ja. Der Matthias möchte auch was dazu sagen, bitteschön.
Ich würde noch sagen, also bei der Landtagsliste muss man auch nicht der Kandidat sein, kann zu
der Landesliste stehen. Also ich verstehe dich nicht.
Er meint, dass man bei der Landtagsliste auch nicht Direktkandidat sein muss. Da gebe ich dir recht, ja, aber als Direktkandidat musst du auf der Liste sein. So rum war das, ja. Also es war die eine Richtung zwingend, die andere aber nicht, da hast du recht. An der Stelle wie immer gerne auch nochmal die Werbung, wer ihn nicht versteht, hat mit Sicherheit noch nicht Mumble 1.3.0 oder höher.
So ist es ja, ich habe 1.2.12.
Ja, dann guck mal, dass er auch die 1.3 updatet, denn da kann man auch einzelne User eine lokale Lautstärkeanpassung machen. Gerade Menschen, die jetzt, was weiß ich, ein schlechtes Mikrofon haben oder sowas, kann man dann tatsächlich einzeln für sich selbst lauter stellen. Habe ich mit Matthias gemacht, nachdem wir wöchentlich in der AG Umwelt zusammensitzen. Von daher verstehe ich ihn. Weiß, dass es andere leider nicht können.
Ich habe Skype 2.0 und höre ihn trotzdem nicht.
Ja, musst du ihn vielleicht tatsächlich eben noch diese lokale Lautstärke, musst du einfach mal mit Rechtsklick drauf und dann gibt es da einen Menübaum und da gibt es die lokale Lautstärkeanpassung, wo du dann eben einzelnen Usern bis zu 30 dB mehr Lautstärke geben kannst.
Blondinenfrage, wie mache ich denn auf dem Handy einen Rechtsklick?
Haben wir nicht irgendwo noch einen Vorstandsrechner angeschafft, den wir Miriam mal zur Verfügung stellen könnten? Wie man auf dem Handy macht, weiß ich nicht. Es tut mir jetzt leid. Ich habe zwar irgendwo auch einen Mumble Client drauf, aber den nutze ich tatsächlich nur äußerst selten, dass ich solche Problematiken... Ich weiß jetzt auch nicht, wie es bei der App ist auf dem Handy, ob das da auch geht. Kann ich dir nicht sagen.
Alles gut.
Gut, aber ich tue da gerne im Zweifelsfalle als Translator sozusagen zur Verfügung stehen. Gut, also Aufstellungsversammlung, wie gesagt, von der Thematik her, ich sag mal salopp, man sollte schauen, dass man auf die Liste so viele Menschen aufstellt, wie man meint, dass man mit der Liste eben tatsächlich auch dann in den Bundestag reinkriegt. Bei uns sollten es natürlich mehr sein, aber es gibt da keine irgendwie notwendige Ober- oder Untergrenze. Matthias wollte mal was sagen, bitte.
Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass der Vorteil vom Direktkandidaten ist, dass man zu Diskussionsrunden eingeladen wird und auch in der Presse erscheint. Also man bekommt dann ganz anderes Feedback vor Ort, als wenn man nur auf der Liste steht.
Gut, ich wiederhole nochmal, Matthias sagte, dass man als Direktkandidat natürlich lokal ganz anders auftreten kann, dass man zu vielen Veranstaltungen eben auch eingeladen wird, dass die Presse einen als Direktkandidaten natürlich ganz anders behandelt als Listenkandidat irgendwo. Da hat er definitiv recht, wobei ich leider auch schon feststellen musste, dass man auch als Direktkandidat nicht zwingend zu Podiumsdiskussionen eingeladen wird. Häufig heißt es dann, wir nehmen nur die, die gerade im Bundestag vertreten sind oder so. Zwischen versuchen sich so manches Mal auch noch um die AfD drumherum zu reden. Ist es nicht zwingend so, aber ja, man bekommt dadurch natürlich eine breitere Öffentlichkeit. Das ist schon richtig. Aber nachdem wir eben in vielen Bereichen schwierig ist, Direktkandidaten aufzustellen, vielleicht da auch noch kurz dazu, um einen Direktkandidaten aufzustellen, brauchen wir in diesem Stimmkreis, nur die Mitglieder dieses Stimmkreises sind tatsächlich abstimmungsberechtigt, brauchen wir mindestens 3 Piraten. Das ist natürlich in manchen etwas ländlicheren Bereichen oder in Gegenden, wo wir leider schon länger keinen Kreisverband mehr haben oder so, ist das so manches Mal schon ein echtes K.O.-Kriterium. Ich weiß, der eine oder andere hat es dann geschafft, dass dann sehr kurzfristig vor irgendwelchen Wahlen, Aufstellungsversammlungen, dann spontan irgendwelche Verwandte in die Partei eingetreten sind. Auf die Art und Weise war dann eben die notwendige Anzahl an Teilnehmern auf der Aufstellungsversammlung möglich. Und die 3 müssen natürlich auch tatsächlich da sein. Aber wenn ich nur 2 Mitglieder habe in dem Stimmkreis, ist das natürlich von vornherein schon mal ein K.O.-Kriterium. Im Unterschied zu Parteitagen, wobei wir es da ja auch unterschiedlich handhaben, kann man auf Aufstellungsversammlungen nicht in die Partei eintreten. Was ja durchaus auch Sinn macht, dass man ja nicht kurzerhand von irgendeinem Typ mit 20 Freunden okkupiert wird und dann gleich diesen Menschen als eigenen Direktkandidaten vor die Nase gesetzt bekommt. Gibt es zu diesem Komplex Aufstellungsversammlungen noch irgendwelche ersten Fragen, wir können es sicherlich gerne immer wieder ansprechen, wir können doch jederzeit per Mail oder sowas nachhaken, wenn irgendwo Probleme auftreten. Gibt es jetzt aktuell? Ja?
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wenn wir das bei einem Landesparteitag machen, was hast denn du für ein Zeitraster, das du da ansetzt?
Also auch da in Anlehnung an 2016 habe ich ja auch schon mal im Wiki eine ungefähre Tagesordnung. In 2016 hatten wir es so gemacht, dass wir am Freitag eben schon mit dem Landesparteitag begonnen haben. So der Orga-Kram mit den Berichten von Vorstand, Rechnungsprüfer etc. Ich glaube 2016 hatten wir sogar noch die Entlastung mit reingenommen, sogar Satzungsänderungsanträge für Wahl von Landesvorstand und Schiedsgericht. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, was da Sinn macht am Freitag und was am Samstag zu machen. Am Samstag selbst sollte dann quasi der ganze Rest des Landesparteitages laufen. Und den Sonntag hatten wir dann komplett für die Aufstellungsversammlung. Das würde ich zumindest mal jetzt so als Arbeitsgröße auch für den 2021er wieder planen. Da jetzt irgendwelche wechselnden Geschichten zu machen, halte ich für schwierig. Noch dazu, weil man dann ja quasi Wahlen durch Wahlen unterbricht. Also es gibt keine Auszählpausen, die man anders nutzen könnte, außer durch Programmarbeit. Und daher glaube ich, macht es schon Sinn, das wieder so zu trennen. Dass man dann eben den Sonntag auch wieder um 10 Uhr anfängt, ja, und dann guckt, ob man da irgendwie dann 14, 15, 16 Uhr oder sowas fertig ist. Aber auch da ist, wie gesagt, noch nichts in Stein gemeißelt. Das ist jetzt auch hier im Prinzip nur ein TO-Vorschlag, den man ja schlimmstenfalls dann während der Veranstaltung selbst immer noch mal ändern kann. Gut, wobei natürlich, wenn wir für den Sonntag zur Aufstellungsversammlung einladen, kann man ja nicht mehr wirklich davon abweichen. Aber das ist ja alles noch nicht eingeladen, kann man dann immer noch mal sozusagen Work in Progress diskutieren. Jo, weitere Fragen, Anmerkungen zu dem Komplex? Dann gehen wir doch einfach mal gedanklich weiter. Wir haben jetzt unsere Kandidaten. Wir haben im Unterschied zu 2016 auch sehr zeitnah sämtlichen Papierkram mit der Aufstellungsversammlung soweit fertig. Wir haben sogenannte Vertrauenspiraten heißen sie nicht. Also wir haben entsprechende Vertrauenspersonen, die dann für die Partei gegenüber dem Landeswahlleiter sozusagen sprechen. Das war in 2016 meine Person. Er geht dann mit den ganzen Unterlagen zum Landeswahlleiter, beziehungsweise den Kram kann man, glaube ich, auch noch per Post einschicken und kriegt dann im Idealfall, wenn alles passt, dann auch sein Unterstützerunterschriftenformular. Ich hoffe, dass wir das auch wieder in einer digitalen Form kriegen. So rein vom Standard her sind tatsächlich auch viele Gemeinden, die da rumzicken und sagen, ihr dürft die Dinge auch nicht kopieren und so. Wenn da also irgendwelche Probleme auch für Direktkandidaten auftreten, müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Wir werden, denke ich, zum einen auf jeden Fall wieder schauen, dass wir dieses Formular auch online verfügbar machen. Und wir werden natürlich auch nochmal dann gemeinsam darüber nachdenken, ob wir das wie auch beim letzten Mal so machen, dass wir das an sämtliche Mitglieder verschicken. Das war ein Riesenaufwand. Hatten da dann, glaube ich, auch, was weiß ich, hier Mitglied mit einem Anschreiben, dann auch zwei Formulare rein. Teilweise gab es dann auch schon Direktkandidaten, wo man die Formulare auch noch mit rein hat. Das Ganze dann auch noch mit dem Rückschein. Und auf dem Wege haben wir das Ganze dann also an die Mitglieder geschickt. In 2016 war die Ausbeute, Ja, leider nicht so berühmt. Im Prinzip könnte man ja sagen, wir haben noch über 1000 Mitglieder. Wenn jeder selber unterschreibt und noch Freund, Freundin, Vater, Mutter, Geschwister eine weitere Unterschrift einholt, dann haben wir das Ganze eigentlich schon in trockenen Tüchern. Die Erfahrung der letzten Briefaktion war da leider etwas ernüchternd. Wir waren, glaube ich, bei 10-12% an Rückläufern, die tatsächlich auch das Formular unterschrieben haben und zurückgeschickt haben. Da müssen wir also tatsächlich auch nochmal in Ruhe gucken, inwieweit macht es natürlich auch diesen immensen Zeit- und auch Geldaufwand, macht das Sinn. Aber zumindest so haben wir eben das letzte Mal gemacht, dass wir den ganzen Kram an die Mitglieder verschickt haben. Im letzten Jahr, bei der letzten Wahl hat man es auch so gemacht, dass wir den damaligen stellvertretenden Generalsekretär hatten, der sich bereit erklärt hat, sämtliche Unterstützerunterschriften, Formulare, die ihr auf der Straße bei Freunden, Verwandten oder wie auch immer unterschrieben bekommen habt, dass er die gesammelt hat, sortiert hat und dann, das ist nämlich der nächste Schritt, müssen die Dinger alle nochmal zu den Gemeinden und dort beglaubigt werden. Es gab immer wieder die Geschichte, dass irgendwelche Parteien über die Friedhöfe gezogen sind und da sich irgendwelche Grabsteine abgeschrieben haben. Man erzählt sich schon sehr lange davon, aber es kommt tatsächlich nach wie vor noch vor. Ich habe erst vor 2 Jahren nochmal von so einem Fall gehört, dass tatsächlich einige Verstorbene hier diese Formulare unterschrieben haben. Die müssen dann, wie gesagt, zu den Gemeinden zurück, müssen von denen beglaubigt werden, kommen dann wieder zu uns und werden dann eben auch wieder zentral gesammelt, um dann irgendwann im Idealfall deutlich vor dem letzten Abgabetermin beim Landeswahlleiter entsprechend eingereicht zu werden, da dann eben auch nochmal mit den kompletten Unterlagen von allen Kandidaten. Das wird dann nachher nochmal akribisch geprüft. Es ist immer gut, wenn man da nochmal ein bisschen Zeit hat, weil dann vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle von irgendeinem Kandidat dann doch noch was fehlt oder hin oder her, man das entsprechend noch nachbesorgen kann. Ja, und dann haben wir es hoffentlich irgendwann geschafft, dass diese erste große Hürde mit 2000 Unterstützerunterschriften dann auch soweit erledigt ist. Das letzte Mal war es tatsächlich spitz auf Knopf, war sehr kurz vorher. Sollten wir tatsächlich wieder die Möglichkeit finden, dass wir die ganzen Geschichten zentral in der Geschäftsstelle in München zum Beispiel verwalten, müsste man auf jeden Fall auch gucken, dass alle, die bei sich noch was liegen haben, dass wir das irgendwie wieder übers Wiki so machen, dass die eingetragen werden. Das war nämlich wirklich kurz vor knapp. Es sah das wirklich extrem knapp aus, hat man so 16, 1700. Und dann kamen auf einmal aus allen möglichen Ecken Formulare, die dann gefühlt schon seit 2-3 Monaten liegen und die dann losgeschickt wurden. Nur auf dem Wege hat man es dann tatsächlich noch geschafft. Ich glaube, am Ende waren wir bei knapp 2-4. Ein gewisses Polster ist natürlich auch immer gut, weil auch nochmal der Landeswahlleiter die prüft, ob denn da wirklich auch alles passt und so. Und da fliegen dann leider auch gerne nochmal welche raus. Wichtig bei diesen Unterstützerunterschriften ist im Übrigen auch noch, dass die Menschen immer nur so ein Formular von einer Partei unterschreiben dürfen. Die können also nicht jetzt, was weiß ich, bei uns, bei, weiß nicht, der MeinBGE-Partei und was es da noch so alles gibt, unterschreiben, sondern tatsächlich immer nur eine. Rein theoretisch macht man sich sogar strafbar, wenn man mehrere unterschreibt. Jetzt ist aber der Jürgen da am Mikrofon. Ich hoffe noch nicht allzu lange.
Bitte schön. Ja, ich wollte fragen, die Formulare für die Aufstellungsversammlung, wo kriegt man die nochmal her? Also wo man das Protokoll und das ganze Zeugs dann hat?
Das ist tatsächlich umgestellt worden. Das war lange Zeit in der Wahl von Bayern. ist jetzt ein neuer Link, habe ich jetzt tatsächlich auch nicht so parat. Aber wenn ihr da Bedarf habt, schreibt mich an. Ich gucke zeitnah, dass ich da den passenden Link finde und euch den zukommen lasse. Mel, bitteschön.
Nur um vielleicht ganz kurz noch, weil du jetzt von allen Schwierigkeiten und Unwegsamkeiten von dem Unterschriftensammeln gesprochen hast, vielleicht auch nochmal kurze positive Geschichte, gerade für diejenigen, die jetzt auch kommunal Wahlkampf gemacht haben, da Unterschriften sammeln mussten. Im Vergleich dazu ist es deutlich leichter. Michael hat es vorhin schon angedeutet. Es sind nur, also in Anführungszeichen nur, es sind 200 Unterschriften, die müssen erstmal gesammelt werden. Aber man darf sie vor allem mobil sammeln. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der es viel einfacher macht. Also zumindest in Nürnberg, wo man hoffen wir, dass die Leute wieder weggehen können bis dahin, und da ist es dann sehr viel einfacher, das zu sammeln, als bei der Kommunalwahl, wo man örtlich gebunden ist.
Da gebe ich dir definitiv recht, ja. Örtlich gebunden, vielleicht kurz noch zur Erklärung. Bei der Kommunalwahl muss man den Bürger tatsächlich dazu bewegen, aufs Rathaus zu gehen, aufs Einwohnermeldeamt oder wo auch immer diese Listen dann ausliegen. Und die müssen dann quasi sich bei dem entsprechenden städtischen Angestellten ausweisen und sagen, ich möchte gerne die und die Partei unterstützen, kriegen dann das Formular und tragen sich da ein. Ja, manchmal gibt es das Formular auch nicht, weil sie dann von Pontius zu Pilatus geschickt werden. Da ist es sicherlich definitiv deutlich einfacher. Hast du absolut recht. Aber man muss natürlich schon gucken, dass man entweder per Infostand dann quasi wieder rausgeht, auf die Straße mit den Leuten spricht. Manche machen es natürlich dann lieber auch so, dass sie einfach zu Fuß alleine unterwegs sind und Leute, die irgendwo im Park sitzen, ansprechen oder sonst irgendwo in der Eisdiele oder so. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Und Mel nennt euch mit Sicherheit gleich noch den weiteren. Bitteschön.
Genau. Also das schon gesagt. Also so der Erfahrung nach, Infostände bringen da tatsächlich viel. Also das ist einer der Punkte, wo Infostände einfach sau viel bringen. Und wo es auch richtig gut läuft, meiner Erfahrung nach, ist auf Stadtteilfesten zum Beispiel, an Infostand hat. Da sind die Leute immer sehr, sehr bereit. Ich höre, mein Mikrofon geht immer aus, oder ich sehe es. War ich zu verstehen?
Ja, du warst zu verstehen. Zumindest für mich. Oh, ja, also. Ja? Wer wollte da gerade was sagen?
Ja, ich wollte was sagen, dass ich ihn auch verstanden habe. Es passte.
Okay. Ja, also ich gebe da mehr absolut recht, also gerade solche Stadtteilfeste oder sowas, man dann auch, was weiß ich, dann noch und vorher nochmal das Piratensäbel Knoten übt und sowas, ist definitiv immer ein Bringer. Auch so von Kontaktaufnahme zu den Leuten hat man da, glaube ich, wirklich so die größte Trefferquote. Aber tatsächlich die Kleinen dann noch mit den Piratensäbeln und kannst du denn auch einen Hund, das vielleicht auch noch kann, oder die, was weiß ich, die Krone für die Prinzessin, dann hat man die Kinder schon gewonnen und dann haben die Eltern gar keine andere Chance, als zu den Piraten an den Stand zu gehen. Ja, das also wie gesagt so das Thema Unterstützerunterschriften. Da müssen wir vielleicht auch tatsächlich gucken, nachdem wir natürlich auch in vielen Bereichen jetzt vielleicht auch personell nicht immer so gut aufgestellt sind. Ich sage jetzt mal so, sollten wir zum Beispiel wieder einen gemeinsamen Wahlkampftopf bilden, wäre es da ja zum Beispiel durchaus vorstellbar, dass man auch so da ein bisschen Reisebudget auflegt, dass man dann zum Beispiel Menschen jetzt in irgendeiner Stadt, wo relativ wenig Piraten sind, dann einfach auch mal sagt, okay, man hat hier ein paar Menschen, die haben Zeit, die sind bereit, auch mal in der Nachbarstadt zu unterstützen, dass man sowas entsprechend auch fördert. Lexi, du wolltest was sagen dazu?
Jo, sorry, ist off-topic, aber ich muss meine Freundin von der Arbeit abholen. Entsprechend bin ich schon mal weg und wollte nochmal Tschüss sagen an alle und wollte nicht einfach kommentarlos verschwinden.
Alles klar, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mission Theater.
Tschüss zusammen.
Das Schöne am Unterstützerunterschriften sammeln ist natürlich, dass man sozusagen deutlich früher schon mit dem Straßenwahlkampf beginnt als die meisten anderen Parteien. Die beginnen tatsächlich ja im Standard so 6 Wochen vorher, dürfen sie ihre Plakate aufhängen. Und wenn die dann mal hängen, dann beginnt man auch mit dem Straßenwahlkampf. Durch die Unterstützerunterschriften sind wir quasi gezwungen, aber ich finde es zumindest immer auch eine schöne Sache, dass man auch vorher schon immer wieder mit Infoständen antritt. Und letzten Endes war es ja bei uns, okay, natürlich auch zu personell stärkeren Zeiten durchaus so, dass man eigentlich auch gänzlich unabhängig von Wahlen immer wieder mal mit einem Infostand in die Stadt gegangen ist, um mit den Leuten zu sprechen und da entsprechend auch, ja, im Idealfall Leute zu werben. Ja, bitteschön.
Also erstmal Entschuldigung, wahrscheinlich wurde es schon gesagt und ich habe es nur verpasst. Ich weiß, ich sollte es eigentlich selbst wissen, aber ab wann darf man Unterschriften sammeln für die Bundestagswahl?
Ich sag mal, so rein theoretisch ab dem 26.06. Also wenn man richtig gut und schnell ist, also ab dem 25. darf man auch stellen.
Ja. Es steht noch eine Wahlrechtsreform an, die sie ja noch hinkriegen wollen. Das heißt, ich weiß nicht, ob die das schon zulassen, das da schon aufzustellen, weil in dem Moment, wo der erste Direktkandidat gewählt ist, ist eine Reform nicht mehr möglich. Ne?
Ja, deswegen, ganz ehrlich, gehe ich nicht mehr davon aus, dass da was passiert. Denn andersrum, sie müssen solche Gesetzesänderungen so frühzeitig machen, dass eben nicht schon vorher Aufstellungsversammlungen stattgefunden haben. Im Gesetz steht quasi dieser Termin drin, also steht nicht der 25.06.20 drin, aber es ist klar vom Wahltermin her, dass es dieser Termin ist, der ist quasi auch schon so kommuniziert, dass ich da jetzt auch gar nicht groß rumeiern möchte. Im Moment ist es tatsächlich eher schwierig überhaupt, Kandidatenaufstellungen zu machen. Aber im Prinzip Unterschriften sammeln, man hat die Aufstellung, man hat den notwendigen Papierkram, also tatsächlich die vorhin auch schon vom Jürgen erwähnten vorgedruckten Formulare, hat man soweit ausgefüllt, hat man soweit unterschrieben, man hat seine Adresslisten der anwesenden Mitglieder, dass man also auch belegen kann, wie viele Leute waren überhaupt da, wobei man da auch schon immer wieder gucken muss. Wenn man das eingereicht hat, dann bekommt man dieses Formular zur Verfügung. Behördenmühlen arbeiten, klar. Aber im Prinzip kann das dann tatsächlich schon sehr zeitnah losgehen, wenn eben nicht die Auflagen im Moment wären.
Ja? Erstmal danke. Und bis wann hat man dann Zeit, wenn man dann mal so weit ist, dass man sammeln kann? Also, aber bis wann wäre dann Zeit?
Das ist jetzt eine gute Frage. Da muss ich zugeben, in diesen ganzen Tagesrechnungen bin ich noch nicht so weit drin. Das ist dann irgendwann nächsten Sommer. Also die Wahl wird ja voraussichtlich Ende September sein. Es dichtet sich immer mehr auf den 26. September. Ich glaube, das waren irgendwie so 60 Tage. Wie gesagt, die Zahlen habe ich jetzt so aktuell noch nicht zur Hand. Spätestens zur AV kann ich damit wieder aus der Hüfte schießen. Mit entsprechenden Datum und allem. Auch ich beginne gerade erst wieder, mich verstärkt in das Thema einzuarbeiten. Aber es ist dann relativ lang. Also es ist nicht so wie bei der Kommunalwahl, wo du tatsächlich nur eine sehr kurze Frist hast, sondern wenn man eben früh genug aufstellt, hat man auch wirklich ausreichend viel Zeit. Man sollte natürlich dann tunlichst auch gucken, dass man früh genug anfängt und dann nachher nicht irgendwie ein halbes Jahr verplempert.
Ja, vielen Dank. Das hat die Frage beantwortet und genau, das kann ich nur unterstreichen. Dann ist quasi eine der nächsten To-Dos für uns alle auf möglichst schnell Aufstellungsversammlungen in Wahlkreisen machen.
Kann man machen, ja, klar, wie gesagt, es geht natürlich auch andersrum, erstmal eine Liste aufzustellen und zu sagen, dann, wer da eben Listenkandidat ist und sagt, ich möchte auch direkt das dann im Anschluss zu machen, aber es ist definitiv euch natürlich auch überlassen, das vorher zu machen. Noch dazu, weil man natürlich auch die kleineren Aufstellungsversammlungen nach den aktuellen Auflagen schon machen kann, denn seit vorgestern ist die neue Regelung, dass man indoor, ich glaube ab dem 22. Juni oder was Juli, auf jeden Fall auch schon Indoor-Veranstaltungen wie Vereinssitzungen und ähnliches mit bis zu 50 Personen machen kann, Outdoor bis 100. Das ist also eine Grenze, wo man definitiv auch schon wieder Kreisparteitage, Bezirksparteitage und ähnliches machen kann. Mit einem Landesparteitag wird es schwierig. Wir waren da schon immer wieder mal über den 50. Wir waren auch schon mal drunter, aber ich mag da nur ungerne Leute nach Hause schicken, weil wir dann mit dir über die 50 kämen. Matthias, bitte.
Ich habe inzwischen auch die Frist gefunden bis zur Einreichung. Es ist der 97. Tag vor der Bundestagswahl um 18 Uhr.
Ich danke dir.
97.
Ja, also 3 Monate und eine Woche sozusagen. Das wären vom September rückwärts gerechnet, wenn wir sagen Ende September, August, Juli, Juni, ja, in einem Jahr, mal salopp gesagt.
Ja. Das klingt nach viel Zeit, das ist aber gar nicht so viel, wenn wir dann also in einem Jahr uns nochmal drüber unterhalten.
Definitiv, ja. Also wir haben uns, wie gesagt, vor 4 Jahren, noch vor 3 Jahren in den Hintern gebissen, weil wir dann die Zeit mit dem Formalfu, bis wir da zum Landeswahlleiter gehen konnten, verplempert haben. Das ist hinten raus knapp geworden. Und ich fürchte ja, dass wir unter Umständen weniger Aktive haben werden, die tatsächlich sich das auch antun. Von daher ist es natürlich umso wichtiger, ausreichend Zeit zu haben, dass diejenigen, die bereit sind, sich das anzutun, entsprechend auch mehr Zeit haben. Salopp gesagt, wenn wir jetzt sagen, ein Jahr, dann sind das pro Tag jetzt bereits 7, 8 Unterschriften, die man sammeln müsste, ab heute gerechnet. Und jeden Tag, wo man das nicht tut, werden es mehr. Gut, wie gesagt, was wir noch nicht geklärt haben, wo wir natürlich immer auch Menschen brauchen, die sich dazu bereit erklären, sind wir wieder in der Lage, die Geschichten zentral zu sammeln und dann entsprechend auch zu den Behörden wieder zur Beglaubigung zu schicken. Wenn wir dazu in der Lage sein werden, möchte ich einfach nur jetzt schon darum bitten, lasst uns gucken, dass wir das Ganze sehr frühzeitig, also was weiß ich, sobald ihr irgendwie 20, 30 Zettel habt, schickt sie die Geschäftsstelle, dass die da entsprechend auch wieder gesammelt werden können. Ich weiß, am Ende haben wir, sobald wir da irgendwie 3, 4, 5 zusammen hatten, die rausgeschickt. Es spart natürlich auch unheimlich Porto, wenn ich die dann mal ins 50er-Pack rausschicken kann. Ja, ganz davon ab, dass wir tatsächlich auch Gemeinden erlebt haben. Also wir haben irgendwann mal, ich glaube sogar, es war bei der Bundestagswahl, nach dem Wahltermin noch beglaubigte Unterstützer vom Unterschriftenformulare zurückbekommen. Wir hatten es aber auch schon andersrum erlebt, dass dann irgendwelche Behörden meinten, die Frist sei schon abgelaufen, was sie definitiv noch nicht war. Also da bitte hortet die Sachen nicht, sondern schickt sie dann eben immer wieder, so wir in der Lage sind, das zentral zu machen, an diese zentrale Stelle. Wenn nicht, müsste man halt dann gleichzeitig nochmal gucken, dass wir in möglichst vielen Bereichen Menschen haben, die sagen, okay, ich bin jetzt bei mir im Ort bereit, die Sachen regelmäßig aufs Rathaus zu bringen. Wenn ihr also, ich sage jetzt mal, aus Kaufbeuren, wo ich herkomme, Formulare habt, auch Kaufbeurer kommen mal irgendwie in Bayern rum, dann schickt sie mir, dann bringe ich sie aufs Rathaus. Aber ich hoffe ein bisschen darauf, dass wir wieder Menschen finden, die diese zentrale Aufgabe übernehmen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, jetzt mal angenommen, wir haben das geschafft. Wir haben gerade von Matthias gehört, der 97. Tag vor der Wahl ist der späteste. Dann geht es auch relativ schnell, dass der Landeswahlleiter feststellt, welche Listen jetzt in Ordnung sind und welche nicht. Wenn man natürlich sehr knapp vorher kommt, hat man natürlich dann vielleicht doch schon Schwierigkeiten, das ein oder andere nachzuarbeiten. Es wird dann relativ schnell danach die erste Sitzung des Landeswahlausschusses geben, mit einer Empfehlung vom Landeswahlleiter, der dann eben sagt, okay, die und die Parteien haben alle Unterlagen soweit zusammen. Der Landeswahlleiter empfiehlt es dann dem Landeswahlausschuss, der im Prinzip vom Landtag besetzt ist, also quasi auch ja, Konkurrenten aus anderen Parteien, die dann formal darüber beschließen, welche Parteien zugelassen werden oder nicht. Kann dann passieren, dass dann eben der die Vertrauensperson, die wir dann auch dazu eingeladen, da vielleicht nochmal das ein oder andere dazu sagen kann, muss. Aber gehen wir es einfach mal davon aus, dass wir das geschafft haben. 2000 Unterschriften rechtzeitig, beglaubigt, vollständig beim Landeswahlleiter drin haben und wir dann im Prinzip soweit zugelassen werden zur Wahl. Dann beginnt ja so langsam der eigentliche Wahlkampf. 97 Tage, das sind etwas über 3 Monate. Es gibt Gemeinden, wo tatsächlich die Plakatierung bereits so früh erlaubt ist. Also in München zum Beispiel darf man 3 Monate vor der Wahl schon plakatieren. Das heißt, man weiß noch gar nicht so richtig genau, hat man es jetzt geschafft oder nicht, muss aber eigentlich schon entsprechende Unterlagen, Plakate, Vorlagen, eigentlich schon das Zeug druckfertig da liegen haben. Ich weiß, in Regensburg kann man auch, wenn man entsprechend einen Obolus bezahlt, relativ früh starten. Ich glaube, in den meisten anderen Städten ist es dann tatsächlich die übliche 6-Wochen-Regelung. In manchen noch kürzer. Ja, dann geht es eben tatsächlich darum, im Idealfall natürlich parallel, dass wir gucken, was haben wir an Wahlkampfmaterial, was wollen wir eigenes machen. Es wird natürlich auf Bundesebene wieder die vorhin schon erwähnte Servicegruppe geben, wo ich gleich schon mal vorgeprescht bin und mich zu dem Termin auch angemeldet habe. Es ist jetzt schon so, dass ein gewisses erstes Wahlkampfbudget, ich glaube der Rest von der Europawahl war das, auf Bundesebene quasi für die Bundestagswahl geparkt ist. Aber je nachdem, was man vorhat zu machen, wird es natürlich ganz schnell in größere Summen reingehen, sodass nicht wirklich klar ist, was wir an Material dann tatsächlich vom Bund kriegen. Vorlagen, denke ich, auf jeden Fall. Wir haben dann natürlich auch den ersten großen Wahlkampf ohne P-Shop. Was auf der einen Seite heißt, die Lieferfristen sind verlässlicher. Was auf der anderen Seite heißt, dass wir natürlich gucken müssen, dass wir uns dann selbst Druckereien suchen müssen, mit denen wir dann die Geschichten machen und so. Was wir uns sicherlich auch nochmal überlegen müssen, wir haben ja erst bei den letzten Wahlen so ein bisschen mit unserer Bayern CI, sage ich immer so schön, geguckt, dass wir da ein brauchbares Bild haben, inwieweit wir dann tatsächlich sagen, wir gehen das, was da jetzt im Bund im schlimmsten Fall schon wieder komplett neu erfunden wird. Ich erinnere nur an diese Lila-Pleitegeier-Kampagne von der letzten Bundestagswahl. ob wir das mitgehen oder ob wir einfach sagen, wir setzen auf eine eigene Kampagne, die eben in Fortsetzung der letzten passieren wird. Auch das werden wir mit Sicherheit noch diskutieren müssen. Sobald klar ist, ob es den Wahlkampftopf gibt, müssen wir natürlich auch gucken, gibt es wieder so ein Wahlkampf-Orga-Team, wie wir es bei den letzten Wahlen hatten, wo eben aus jedem Bezirk ein Vertreter drin war, aus jedem Bezirk, der sich beteiligt hat, und die dann eben auch solche Sachen gemeinsam besprochen haben. Natürlich auch immer wieder über das Thema, wie wird das Geld verwendet. Aber grundsätzlich können wir natürlich schon auch gucken, dass wir für solche Geschichten sehr frühzeitig, ich sag mal, eigene kleine Servicegruppen oder sowas machen. Also wir brauchen mit Sicherheit wieder Piraten, die bereit sind, im Bereich Social Media zu unterstützen. Wir brauchen Menschen, die im Bereich Design, Entwurf und Ähnliches was machen. Gerade wenn wir Direktkandidaten haben, wird es natürlich auch da wieder einen Bedarf an Flyern geben und Ähnliches, die designt werden müssen. Und viele sind eben da jetzt nicht so direkt in der Lage, das in einem brauchbaren, halbwegs professionell aussehenden Entwurf selber zu erstellen. Also wer da in der Richtung Kenntnisse hat oder einfach sagt, ich habe die Zeit und bin gerne bereit, mich einzuarbeiten, ja, immer melden. Also wir brauchen da jede Menge Leute, die bereit sind, sich da zeitmäßig und so entsprechend mit reinzuhängen. Das ist im Prinzip eine Geschichte, die wir natürlich schon während dem Unterstützerunterschriften sammeln angehen sollten. Bis dahin sollte natürlich auch schon klar sein, wenn wir einen Wahlkampftopf haben, was für eine Höhe der dann tatsächlich ist und was wir da entsprechend alles bezahlen wollen. Ich glaube, die meisten, die hier sind, wissen, wie wir das in den letzten Wahlkämpfen gemacht haben. Ich kann es ja kurz nochmal anreißen. Also wir haben so Geschichten wie Plakate, Flyer größtenteils komplett übernommen, jetzt bei der Kommunalwahl oder auch bei der Landtagswahl für Kandidaten. Dann haben wir da in vielen Bereichen das so ein bisschen als Zuschuss gemacht, dass wenn die Gliederung dann eben selbst Plakate anschafft, dass wir dann eben 50% übernommen haben. All diese Prozedere müssen wir natürlich dann auch im Vorfeld nochmal abklären. Wir müssen natürlich davor auch nochmal gucken, welche Gremien machen das. Letztlich entscheiden wird über das Geld, wenn es ein gemeinsamer Wahlkampftopf ist, der wieder beim Land geparkt ist, natürlich der Landesvorstand, weil der quasi der Verwalter des Geldes ist und vor allem auch das einzig gewählte Gremium ist, aber auch bei den letzten Wahlen des Wahlkampf-Orga-Team. Wenn da Vorschläge kamen, sind die eigentlich zu 99,9% auch entsprechend vom Landesvorstand so entsprechend mit übernommen worden. Was jetzt tatsächlich auf Ebene des Bundes passieren wird, was da an Vorlagen kommen wird, das hoffe ich euch dann irgendwann so in 4 Wochen vielleicht erzählen zu können. Ich weiß, dass es da ein relativ kleines, aber durchaus fleißiges Team gibt im Bereich Design, die auch so ein bisschen schon mal geschaut haben, dass so die alten Designgeschichten so ein bisschen überarbeitet werden. Es war auch schon mal überlegt für den Bundesparteitag, der jetzt verschoben wurde, quasi so eine CI vorzulegen, die dann da abgestimmt wird. Wenn das Ganze jetzt nicht stattfinden kann, weil der Bundesparteitag vielleicht tatsächlich so nicht stattfinden kann, muss man natürlich gucken, wie das dann entsprechend seine Legitimation bekommt. Aber wie gesagt, darunter können wir natürlich immer auch selber nochmal entscheiden, ob wir Dinge tun wollen, ja, natürlich manpowermäßig, geldmäßig auch tun können. Jo, jetzt habe ich mal wieder ganz viel erzählt. vielleicht einfach mal so eine kurze Fragerunde von meiner Seite. Wahlkampftopf, diese Wahlkampforga. Ich habe sie jetzt ja ganz massiv von innen erlebt, viele von euch eher von außen. Vielleicht mal so ein kurzes Meinungsbild, wie sinnvoll, sinnlos habt ihr das gefunden? Wie war die Bürokratie, die dadurch entstanden ist? War es das wert, hier dann zusätzlich Geld zu bekommen? Wie ist da eure Einschätzung in Richtung, sollen wir sowas nochmal machen? Ja, bitte.
Ja, ich versuche es kurz und bündig zu sagen. Wahlkampfstoff ist eine großartige Sache und großer Fan davon. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern ohne gemeinsame Töpfe. Ich habe Teil die Diskussionen, die ersten Diskussionen darüber miterlebt und wird prima und ich bin großer Fan davon.
Freut mich zu hören. Reinhold.
Für die Bundestagswahl absolut sinnvoll. Ist jetzt aber meine persönliche Meinung, nicht die Meinung des Bezirks Oberbayerns.
Ich habe im Moment auch nur nach den persönlichen Meinungen gefragt.
Ja. Ich kann es tatsächlich auch für Nürnberg sagen, weil wir das im Vorstand schon besprochen haben. Da einer Meinung.
Okay. Matthias.
Ich kann nur sagen, es wird auch viel kostengünstiger, wenn es einfach zentral geplant wird. Das kann mich noch erinnern, 2013, da hat man gar nicht gewusst, was die einzelnen Kreisverbände oder die einzelnen Verbände gemacht haben.
Wobei ich mich 2013 daran erinnern kann, da bin ich glaube gerade irgendwie als Beisitzer in den Bezirk gekommen, dass wir uns irgendwann einen kleinen Lieferwagen gemietet haben und irgendwie in den Münchner Speckgürtel gefahren sind, wo einer vor seiner Garage gefühlt 20 Paletten mit Plakaten stehen hatte, wo man sich dann entsprechend auch vorbestellt sein Zeug abholen konnte. Natürlich, wie immer, hat man nicht das bekommen, was man eigentlich wollte, aber es war eigentlich schon auch da zentrale Vorlagen und in gewissen Rahmen auch ein zentraler Einkauf. Hatte ich zumindest das Gefühl, damals wie gesagt auch eher nach Badeskorge.
Also da ich selber in Bayern umhergefahren bin und Plakate verteilt habe, weiß ich, dass also die einzelnen Mengen, die die einzelnen bestellt hatten, waren ganz unterschiedlich und auch dann immer mit den vielen verschiedenen unterschiedlichen Plakaten, die wir hatten, 10, 15 und große Plakate, kleine Plakate. Also ist war völlig unüberschaubar.
Da muss ich dir definitiv recht geben, ja. Das war tatsächlich eine Masse. So reingefühlt hätte ich sogar eher von 20 gesprochen oder sowas. Reinhold.
Ja, ich würde Matthias auch nur recht geben. Also diese Unmenge an Plakaten, wo es eigentlich gar nicht mehr gewusst hast, was alles gibt. Absolutes Blödsinn. Also. Lieber 3-4 Plakate, das reicht völlig.
Also wir haben das damals so alles so einzeln verteilt, ja. Also 5 Plakate von dem, 15 Plakate von dem und hatten da verschiedene Stellen, wo wir das überall abliefern mussten. Also es war ein gigantischer Aufwand.
Nee, also wir haben damals schon, also bei uns, wo im Landkreis uns sehr eingeschränkt mit der Anzahl der Plakate, weil die Leute interessiert es eh nicht so, was da drum steht. Hauptsache überhaupt, dass du präsent bist.
Also ich denke, der Vorteil ist halt tatsächlich wenige Motive, das heißt entsprechend höhere Auflagen. Umso günstiger hast du die Chance, dass du das Ganze kriegst. Und das sollten wir natürlich bei allem, wir haben einen gemeinsamen Wahlkampftopf, schon auch ein Auge drauf haben. Wir haben ja so auch schon wieder mit DIN A1 und DIN A0 die Geschichte. Ich fürchte ja so ein bisschen, das wird bleiben müssen. Weil was bringt es zu sagen, wir machen nur A1 und dann hast du Städte wie München zum Beispiel, wo quasi nur die in A0 hängen und mit deinen Kleinen gehst du im Prinzip unter. Dann brauchst du da quasi ja an solchen Bereichen fast gar nichts. Dafür sind die A0 natürlich auch brutal schwierig. Ja, also ich denke schon auch, ich bin definitiv ein Verfechter davon, so einen Wahlkampfclub zu machen und eben das Zeug dann auch möglichst zentral einzukaufen. Was natürlich jetzt nie heißt, dass einzelne Kandidaten, wenn sie unbedingt meinen, auch nochmal andere Plakate nehmen können. Ich denke da nur an, ich sag's mal salopp, das Antifa-Plakat aus, ich glaube, Nürnberger Land, irgendwo hing das, mit diesem stilisierten, mit der Hitler-Tolle. Auch da haben wir mit sehr viel Bauchweh gesagt, okay, das finanzieren wir halt. Aber ob das dann tatsächlich Sinn macht, und vor allem auch dann, was weiß ich, 20 verschiedene Motive aufzuhängen, noch dazu, wenn die dann auch vom Design her nicht immer dasselbe sind. Der Wiedererkennungswert ist natürlich immens wichtig innerhalb eines Wahlkampfs und natürlich, so zumindest jetzt meine Auffassung, und ich weiß, dass die durchaus der ein oder andere, der massiv unterwegs war in den letzten Wahlkämpfen und Plakate bayernweit gehängt hat, das durchaus genauso sieht. Wir sollten auch gucken, dass wir tatsächlich eine Wiedererkennbarkeit zu den letzten Wahlen haben. Was es nicht heißt, so wie es die Bayern-Partei macht, die ja gefühlt seit über 20 Jahren mit ihrem bayerischen Löwen und dem bayerischen Schild ihre Plakate machen und gefühlt sind manche Plakate wahrscheinlich auch schon so alt, muss natürlich schon immer ein gewisser das Ganze ein bisschen aufgefrischt werden. Aber da für jede Wahl eine komplett neue Kampagne zu fahren, ist, glaube ich, alles andere als sinnvoll. Und dann wäre natürlich auch zu überlegen, wenn wir die Lagerkapazitäten haben, die Plakate so zu gestalten, dass dann eben nicht, was weiß ich, das Wort Bundestagswahl draufsteht oder am 26.09. Piraten wählen draufsteht, sondern dass man eventuell tatsächlich die Chance hat, dann eben so ein Plakat, wenn es den Wahlkampf überlebt hat, dann eben auch schon mal die Lagermöglichkeit hat, auch im nächsten Wahlkampf noch einzusetzen. In der Geschäftsstelle in München haben wir einiges eingelagert, auch beim Daniel zu Hause liegt einiges an Material, wo man definitiv auch wieder bei der Bundestagswahl mit auf die Straße bringen wollen. Wir haben lange Zeit gesagt, dass es wenig sinnvoll ist, den alten Kram immer wieder hier zu verwenden, aber inzwischen geht es finanziell einfach, glaube ich, auch nicht anders. Jo, ich bekam jetzt gerade schon über Twitter den freundlichen Hinweis, dass ich schon ewig lang labere. Ihr merkt, es ist definitiv einiges, wenn wir jetzt im Endeffekt auch in vielen Bereichen nur angeteasert haben. So ein bisschen sollte der heutige Abend dazu sein, dass ihr euch einfach auch schon mal so mit dem Thema beschäftigt, euch überlegt, inwieweit ihr euch einbringen könnt, sei es als Kandidat, sei es vor Ort mit Plakatieren, Unterschriften sammeln, Infoständen etc. Vielleicht auch immer wieder mal guckt, wo fehlt die Kapazität, was weiß ich, ich bin alleine hier, ich würde gerne Infostände machen, aber ich bräuchte Unterstützung. Vielleicht kriegt man auch das in einem gewissen Rahmen hin. Ich würde von meiner Stelle jetzt auch tatsächlich langsam zum Ende kommen. Also ihr hättet noch irgendwelche Fragen, die euch da auf dem Herzen brennen? Ansonsten, wie gesagt, immer gerne zwischendurch auch mal per Mail, per Twitter. Dann gucken wir, dass wir das dann auch möglichst zeitnah beantworten. Nachdem wir es jetzt tatsächlich schon 22.30 Uhr haben, wollen wir den Bereich Berichte, so andersrum gefragt, gibt es hier größere Geschichten, die ihr auf jeden Fall heute noch vorstellen wolltet? Ich habe gesehen, zwei Mandatsträger haben was eingetragen. Magst du kurz deine Geschichten vortragen, Flo?
Ja, also um die Frage ehrlich zu beantworten, nein, weil ich bin total fertig. Die Woche war lang und anstrengend. Leider noch nicht vorbei. Ich versuche es kurz zu machen, aber also ich meine, die meisten Sachen sind vorgehoben werden. Also ich hatte in der letzten, also seit der letzten Sitzung Gespräche wegen Unterstützung für das, für den Bürgerentscheid hier in Nürnberg zum 365-Euro-Ticket. Ansonsten war tatsächlich nicht so viel, ein bisschen organisatorisches Entscheidung auf die Sitzung, die alle hatten. Und ich hatte am Dienstag die Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses, weil es im Namen nicht vorkommt, nochmal dazu erwähnt, da ist auch die Digitalisierung in Nürnberg aufgehängt.
Ja? Du bist gerade etwas abgehackt.
Sekunde, ich hänge mich mal an den Strom. Den Eindruck, dass mein Headset das macht, wenn es einen bestimmten Ladestand erreicht. So, ich hoffe, jetzt ist es besser.
Schauen wir mal.
Ja. Dann hatten wir, und das ist jetzt der eigentliche Punkt, am gestern die Sitzung des Nürnberger Stadtrats und auch zu meiner Überraschung, weil ich nämlich am Tag vorher in unserer Vorstandssitzung noch die Unterstützung des Bündnisses beworben habe, haben die CSU und die SPD beschlossen, nicht zu blockieren, sondern einzulenken, und es gab also wohl, wie ich gehört habe, auch sehr spät am Abend des Vortags eine Einigung, und der Nürnberger Stadtrat hat, ich glaube, sogar einstimmig als erste Metropole in Deutschland ein 365-Euro-Ticket beschlossen.
Gratulation.
Ja, gut, Gratulation in dem Fall tatsächlich an die Linke, ist leider nicht unser Verdienst, aber es ist an der Stelle, und da kommen eben wir wieder ins Spiel, ein großer Schritt in Richtung unserer Forderung des fahrscheinfreien Nahverkehrs, weil jetzt zeigt das Ganze, wenn das jetzt umgesetzt wird, es ist möglich, und dann das bisschen, was noch übrig bleibt, auch noch zu übernehmen und anders zu finanzieren, umzufinanzieren, sollte dann einen deutlichen Schritt einfacher sein. Also es ist auch in zur Erreichung unserer Ziele ein wichtiger Schritt. Ja, und heute war dann noch die gemeinsame Sitzung des Jugendhilfe- und Schulausschusses. Das war, also ich war tatsächlich auch schon im Jugendhilfeausschuss, der vorher getagt hat, als Gast gesessen. Das war hauptsächlich ja, es war eine Menge Stoff, aber es waren hauptsächlich Zahlen und Fakten und halt ein Bericht über den Stand, und wurde mehrfach versucht, Corona nicht zu erwähnen, während man Corona erwähnt hat. ja, war jetzt tatsächlich noch nicht so spannend. Ich denke aber, dass wenn dann die, das wurde da auch gesagt, also wie gesagt, es war sehr viel Organisatoren. War halt auch so, dass beim Jugendhilfeausschuss sehr viele alle Organisationen noch mit drinnen sitzen und entsprechend auch noch vereidigt werden mussten etc. Das war halt auch alles noch mit dabei. Ich denke, spannend wird es jetzt dann, wenn der Schulausschuss dann auch alleine tagt und das quasi in die tatsächliche Praxis und Umsetzung geht. Da wird es dann spannend. Ja, und ansonsten habe ich noch ein paar Mails zu beantworten und habe Schulungstermine, das sind meine heiß erwarteten Schulungen für in AGs und Vorstände entsendete.
Mal blöd gefragt, ist es bei dir inzwischen eigentlich ein Fulltime-Job oder hast du tatsächlich nebenher noch einen normalen Broterwerb?
Ich hab einen normalen Broterwerb dazu, also komplett als Fulltime-Job, also funktioniert so nicht. dafür ist es dann doch zu wenig, weil es ist ja steuerpflichtig, was an Aufwandsentschädigung kommt. Es hat aber tatsächlich teilweise den Charakter des Fulltime-Jobs. Nürnberg ist auch eine der professionalisiertesten Stadträte. Ja, ist einfach so und das merkt man als Stadtrat auch. Dadurch, dass halt dann eben hat man noch Ruhe und auf einmal kommt dann die Einladung zur Sitzung mit der Tagesordnung und da hängen dann ein paar hundert Seiten Dokumente dran. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich warte auch sehnlichst darauf, dass wir Klarheit haben wegen unserer nicht nur Räumlichkeiten, aber zusammen mit den Räumlichkeiten gibt es auch Klarheit über, also unser Büro, aber zusammen damit gibt es auch Klarheit über das Budget, was wir haben und da inbegriffen das Budget für Mitarbeiter, weil ich merke, dass jemand, der ein bisschen die Medien im Blick hat und Dinge zusammenführt oder Recherchearbeiten übernimmt, tatsächlich sehr hilfreich wäre.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Aber wie gesagt, da gibt es jetzt einen Termin von unserer Ausschussgemeinschaft mit der Stadtverwaltung und die Prozedere und wie das genau geht. Das heißt, ich sehne es entgegen, aber ich habe noch nichts Handfestes. Im Moment mache ich es meiner normalen Arbeit dazu. Da werde ich auch, das ist eben jetzt die Phase, wo ich das mich erstmal eingewöhnen muss, feststellen muss, wie kann ich das verteilen. Und ich habe das durchaus auch eingeplant, dass ich dann meine reguläre Arbeit stundenmäßig.
Ja, du warst immer noch abgehackt und im Moment bist du auch ganz weg mitten im Satz.
Okay. So.
Ja, ich glaube, das Wichtigste hast du soweit ja auch erstmal erzählt. Danke dafür.
Ja, gerne. Ich habe jetzt auch meinen Threshold vom Mikrofon runtergestellt.
Okay. Ja, Reinhold, magst du auch noch kurz berichten von deiner Seite?
Okay, bei mir ist noch relativ ruhig. Es wird momentan gerade die Geschäftsordnung erarbeitet. Und nachdem ich ja jetzt doch bei den Treffen der Fraktionsführer mit dabei sein darf, bin ich da jetzt auch involviert und ich habe jetzt zum Beispiel nächsten Montag dann einen entsprechenden Termin. Man kann da sagen, so eine entsprechende Kugelrunde. Aber das gehört da dazu. Ausschussarbeit trifft mich nicht, weil nachdem ich Einzelkämpfer bin, sitze ich in keinen Ausschuss. Die möglichen Partner für Ausschussgemeinschaft haben sie ja dann zurückgezogen. Da gibt es noch ein kleines Bonmot im Stadtrat von Schrobenhausen. Da hat die eine Gruppierung, die zuerst angeboten hat, ob ich nicht mit ihnen eine Ausschussgemeinschaft mache und dann das doch nicht wollte, hat für einen Stadtrat in Schrobenhausen, sie hatten nur zwei Leute, mit einer anderen Gruppierung eine Ausschussgemeinschaft gemacht. Ja, und jetzt ist einer von denen zur CSU gewandert und jetzt haben sie keinen Fraktions- Status mehr und müssen ihre Ausschusssitze wieder abgeben. So, kann passieren sowas.
Dumm gelaufen, ja.
Ja, ansonsten kann man sagen, ist Corona-bedingt eigentlich die Arbeit im Kreistag momentan ziemlich runtergefahren.
Ja, würde der Landrat sich wahrscheinlich freuen, dass er das Team mit reinreden. Ja, ansonsten ist das PETS vorab relativ spärlich befüllt. Aus Mittelfranken ist der erste Stammtisch wieder eingetragen. Nürnberger Land in Lauf an der Pegnitz am 23.06. Ansonsten tatsächlich, wie Reinhold schon sagte, Corona-Ruhe noch immer. Was dazu kommt, ist, dass der ein oder andere unserer Themenbeauftragten, vor allem auch der Felix, im Moment mitten in der Prüfungsphase ist. Deswegen heute auch nicht hier sein konnte. Er hat nämlich morgen eine Prüfung. Ja, gibt es von euch sonst noch was, was ihr jetzt auch so im Prinzip unter Sonstiges nochmal erwähnen wolltet? Dann erwähne ich vielleicht nochmal, dass die nächste Sitzung am 2. Juli 2020 stattfinden wird. Das ist wie immer ein Donnerstag, das Ganze wie immer um 20.30 Uhr hier auf dem Mumble-Server in NRW. Und würde vorschlagen, dass wir dann um 22.43 Uhr die Sitzung beenden. Ich danke euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke auch, dass ich tatsächlich die ersten jetzt schon in die Kandidatenliste für die AV eingetragen haben. Jo, dann würde ich vorschlagen, Michael, die Aufzeichnung beenden.